Deswegen machen wir einfach mal weiter mit der Reihe, die wir vor längerer Zeit schon begonnen haben, Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und heute Abend, das wird auch wahrscheinlich uns mehr als einen Abend beschäftigen, soll es darum gehen, eine gesunde Gemeinde hat eine hohe Sicht von Gott. Eine gesunde Gemeinde hat eine hohe Sicht von Gott beziehungsweise von dem Wesen Gottes. Und heute Abend soll es um ein Wesensmerkmal gehen. Und das kann uns, denke ich, auch eine große Hilfe in diesen wirren Zeiten geben, wo die Regeln bald täglich oder wöchentlich immer wieder andere sind, denen wir uns stellen müssen. Bitte habt auch Verständnis dafür, diese Reihe, was sind die Merkmale einer gesunden Gemeinde, das mache ich, das machen wir zum ersten Mal. Und wenn ich das dann noch einmal mache, dann wird die Reihenfolge der Themen wahrscheinlich eine andere sein. Ja, aber das müsst ihr einfach mit ertragen. Also die Reihenfolge hat momentan ist kein Hinweis auf die Wichtigkeit der Themen. Weil ich denke, das, was wir heute Abend anschauen, hat Gewicht, hat großes Gewicht. Wenn wir von dem Wesen Gottes sprechen oder dass eine Gemeinde, eine gesunde Gemeinde, eine hohe Sicht von Gott haben soll. Heute Abend, wie gesagt, wollen wir uns im Kern um die Weisheit Gottes drehen. Denn vielleicht denken manche von uns, also mit dem Corona, ich halte das bald nicht mehr aus. Ja? Heute die Regel, morgen die Regel. Oder heute die Einschränkung und morgen die. Oder die ganze Unsicherheit, die damit verbunden ist. Weiß Gott eigentlich noch, was hier wirklich läuft? Könnte der ein oder andere versucht sein, zu fragen. Oder wenn es auch ans Persönliche geht. Ja, ich habe meine E-Mails gelesen. Auch wir haben zumindest eine Familie, soweit ich weiß, die momentan Corona-krank ist. Und auch im Persönlichen kann man sich vielleicht die Frage stellen. Ich persönlich weiß von einer Frau bei uns im Ort, die trotz Impfung, trotz doppelter Impfung an Corona erkrankt ist. Und dann kommt vielleicht die Frage, hey, weiß der Herr eigentlich, was in meinem Leben wirklich gerade läuft? Oder manche sind, weiß nicht, wo er ist, Nathanael, da. Das Arbeitsleben hat sich bei dir auch ein bisschen verändert durch Corona, auch ein bisschen stark die letzten anderthalb Jahre. Und da kann man auch die Frage stellen, weiß Gott eigentlich, was hier wirklich läuft in unserem Missionswerk oder in unserem Freizeitheim oder in meinem Leben? Aber abgesehen von Corona und dieser Aktualität ist das eine Frage, die wir oft versucht sind, in unserem Leben zu stellen, wenn irgendwas schiefläuft. Ja, wenn zum Beispiel von mir mehr verlangt wird, als ich denke, dass es fair ist, dann frage ich mich auch manchmal, weiß Gott wirklich, ja, was in meinem Leben vor sich geht? Ja? Oder wenn Menschen durch scheinbar schwerere Zeiten gehen als alle anderen und von Schwierigkeiten subjektiv oder objektiv nicht verschont werden, dann kommt auch manchmal die Frage, ist das fair, weiß Gott wirklich, was hier läuft? Oder ich werde mal für was bestraft, was viele andere auch tun und die laufen unter dem Radar. Dann kann ich auch sagen, das ist nicht fair. Handelt Gott da wirklich weise und gerecht? Ja, das kannst du auch auf einen schlimmen Unfall oder eine schlimme Krankheit, wie wir eben schon gesagt haben, übertragen. Ja, oder du hörst vielleicht von Personen, die falsch behandelt oder falsch angeschuldigt werden, dann diesen Ausspruch, also wenn Gott wirklich wüsste, was in meinem Leben passiert, dann würde er das nicht zulassen. Ja, oder von einem Ehemann, der versucht, wirklich ein guter Ehemann zu sein und trotzdem brennt seine Frau mit jemand anderem durch. Das kann man auch natürlich für die Frau sagen und der Mann brennt mit einer anderen durch. Die fragt sich vielleicht auch, weiß Gott wirklich, was in meinem Leben passiert? Ja, ich habe so vorbildlich versucht, diese Ehe zu führen. Und auch in der Bibel haben wir genug Beispiele davon. Ja, ich kürze das ein bisschen ab, aber ja, denkt an Sarah, als Hagar dann diesen Sohn zur Welt gebracht hat, gebären durfte. Und ja, was hat sie dann für Gedanken im Kopf gehabt? Ja, ist das wirklich fair? Weiß Gott wirklich, was hier läuft? Oder denkt an Rahel und Lea. Ja, Lea kriegt ein Kind nach dem anderen, Rahel bleibt unfruchtbar. Welche Gedanken gingen ihr da durch den Kopf? Ist das wirklich fair? Weiß Gott wirklich, was in meinem Leben vor sich geht? Hat er mich vergessen? Die Brüder Josefs, ja, Die haben wahrscheinlich auch, waren auch nicht so begeistert, dass Josef so von sich eingebildet war, beziehungsweise dass der Vater ihnen auch offensichtlich einen Vorzug gegeben hat. Und die hätten auch sagen können oder haben gesagt, das ist nicht fair oder Gott weiß nicht wirklich, was hier in unserer Familie vor sich geht. Psalm 73 und Psalm 37 sind klassische Psalmen, wo der Psalmist im Grunde genommen gerade 73 Jahre Verse lang sich beschwert und sagt, also irgendwas läuft ja nicht mit rechten Dingen zu, geht nicht mit rechten Dingen zu. Wenn Gott wirklich wüsste, was in meinem Leben läuft, dann würde er das nicht zulassen. Oder ja, viele andere Beispiele. Ich bringe noch eins. Denk mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zwar nicht an den verlorenen Sohn, sondern denk mal an den Bruder, der treu war, ja, der das Geld nicht mit Huren oder Saufen durchgebracht hat. Und dann sehen muss, wie der Vater sich so über den verlorenen Sohn freut und ihn im Rauschen des Fest macht, was er nie bekommen hat, obwohl er all die Jahre treu seinem Vater war. Dann kann auch der Gedanke kommen, ist das wirklich fair? Weiß Gott wirklich, was in meinem Leben abgeht? Dann würde er das so nicht zulassen. Ja, wir werden auch, also ich mache keinen Hehl draus, auch im Seelsorgeunterricht reden wir sehr ausführlich über dieses Thema, über das Wesen Gottes und wie wichtig es ist, eine biblische, eine hohe, eine zutreffende Sicht vom Wesen Gottes zu haben. Und da geht es besonders auch um diese Eigenschaft, um die Weisheit Gottes. Denn kaum etwas bringt mehr Zorn, mehr Ablehnung, mehr Bitterkeit, Zweifel oder irgendwie schlechtes Verhalten, Trennungen, Unmoral, auch brutales Verhalten, Traurigkeit und hier und da sogar Depressionen hervor, als dieses sich im Kreis drehen über den Gedanken, das ist nicht fair und ich habe das nicht verdient und Gott ist irgendwie nicht mehr wirklich präsent in meinem Leben. Er weiß nicht wirklich, was hier vor sich geht. Ja, diese Einstellung in unserem Leben, die sich durch die Umstände sehr schnell bilden kann, kann unser Denken und nachher auch unser Handeln beeinflussen. Und wie wir eben schon in der Schrift gesehen haben, haben schon viele vor uns offensichtlich auf diese Das-ist-nicht-fair-Einstellung, Gott weiß nicht, was hier wirklich in meinem Leben vor sich geht, mit furchtbarem nicht nur Denken, sondern auch Handeln reagiert. Ja, schaut, was die Brüder Josef ihrem Bruder angetan haben. Schaut, was Sarah ihrer Magd Hagar nachher angetan hat. Ja, also wenn wir tatsächlich dieses Thema gut angehen wollen, dann heißt es mit anderen Worten, wir müssen bereit sein, diese Einstellung, die sich vielleicht auch in deinem Leben schon mal gezeigt hat oder momentan zeigt, die müssen wir behandeln, in Anführungszeichen, indem wir ihr mit hilfreicher, aber auch biblischer Wahrheit begegnen. Denn es gibt nichts, was dieses Denken und diese Einstellung und die daraus resultierenden Konsequenzen besser behandeln könnte und korrigieren kann, als, und das ist nicht nur meine Überzeugung, die biblische Wahrheit über die verschiedenen Aspekte des Wesens Gottes und hier insbesondere jetzt heute Abend diese Eigenschaft der Weisheit Gottes. Ja, denn dieses, das ist nicht fair, kann wie zu einem Käfig werden, ja, zu einem selbst gebauten Käfig, in dem wir sitzen. Und da braucht es eine gute Portion fester biblischer Lehre über die Weisheit, aber auch, und wenn Gott will und ja, die Bedingungen so sind, wie sie jetzt noch sind und vielleicht anhalten, dann werden wir halt die nächsten Bibelstunden auch noch darauf verwenden, uns andere Wesenseigenschaften Gottes anzuschauen, die aber allesamt das Ziel haben, dass sie unser Denken nicht nur über Gott, sondern dann auch über unser Leben prägen. Wie zum Beispiel die Liebe Gottes oder die Gerechtigkeit Gottes oder die Weisheit, die Souveränität Gottes. Heute, wie gesagt, wir sollen eine gesunde Gemeinde, hat eine hohe Sicht vom Wesen Gottes und heute Abend der Schwerpunkt von der Weisheit Gottes. Und ich mache das, denke ich, in Übereinstimmung mit den anderen Ältesten auch, denn wir haben schon oft darüber gesprochen, was braucht eine Gemeinde wirklich in dieser jetzt schon sehr lange andauernden Corona-Zeit. Und wir sind davon überzeugt, was sie nicht braucht, ist die allerbeste Meinung zur Corona. Die perfekte Sicht auf Impfen oder Nicht-Impfen oder auf die ganzen Maßnahmen, die der Staat ergreift. Denn wenn wir dort als Älteste irgendwie eine Richtung favorisieren würden, dann sorgen wir wahrscheinlich noch mehr für Uneinigkeit, die es überall gibt, leider auch in der Gemeinde Jesu. Ja, die beste Meinung zur Corona haben ist nicht wirklich das Ziel, sondern biblisch zu denken in dieser Zeit und dann auch biblisch mit den Herausforderungen umzugehen. Das ist auf jeden Fall ein Gebot der Stunde. Denkt an die Predigt zu Römer 14, ja, haltet Frieden untereinander. Jetzt haben wir mal eine Gelegenheit, wirklich den zu achten, den zu schätzen, ja, den sogar zu lieben, der bei der Beurteilung von Corona ein bisschen anders rauskommt als ich. Ja, versteht das als eine Gelegenheit, Christus nachzuahmen, der es nicht wie ein Raub festhielt, ja, was Besonderes zu sein, was er wirklich war, sondern er hat sich selbst gedemütigt und entäußert. Ja, und so auch diese kleine Reihe, diese Mini-Reihe, die wir jetzt vielleicht heute Abend beginnen, über das Wesen Gottes. Ich bin überzeugt, auch wenn wir über die Gerechtigkeit Gottes oder insbesondere über die Souveränität Gottes und auch heute Abend über die Weisheit Gottes reden, dann hat das starken Einfluss auf unser Denken über die heutige Zeit. Denn Gott, und das wird heute auch sehr, sehr deutlich, ist nichts entglitten. Aber nicht nur die großen Zeitereignisse, ja, um mit denen richtig umzugehen, brauchen wir ein gutes oder Verständnis vom Wesen Gottes. Auch die vermeintlich kleinen Dinge unseres eigenen Lebens. Oder denk auch mal nicht nur an dich, denk auch mal an deine Schwester oder an deinen Bruder oder den Menschen, den du besonders lieb hast, wo du merkst, der ist in diesem "Das ist nicht fair" Käfig gefangen. Ja, droht bitter zu werden, ja, oder mutlos zu werden. Ich denke auch, wenn du anderen Menschen helfen willst, ist es sehr wichtig, ein biblisches Verständnis vom Wesen Gottes zu haben. Denn diese "Das ist nicht fair" Einstellung, Gott ist nicht präsent, Gott ist nicht wirklich weise, er weiß nicht wirklich, was in meinem Leben vorgeht, ja, um das zu behandeln, ja, muss uns klar sein, entweder denkt jemand, dass Gott nicht weiß, was in seinem Leben vorgeht, oder er glaubt, dass er sogar einen gravierenden Fehler macht, ja, dass er nicht wirklich das Richtige tut, dass er diese Umstände in dem eigenen Leben zugelassen hat. Ja, manche haben leider wirklich, wenn sie ehrlich wären, die Einstellung, ja, wenn Gott die Umstände wirklich bestmöglich leiten würde, dann würden die Dinge anders verlaufen. Ja, also sie sagen mit anderen Worten, entweder es fehlt Gott an seiner Allwissenheit oder es fehlt ihm wirklich an Weisheit. Und das ist kein neues Phänomen. Ja, das gab es schon immer und es gibt sehr, sehr ausführliche biblische Berichte, Lebensberichte, die das Thema ansprechen und die uns eine Hilfe sein sollen. Ja, das ist ein kleiner Exkurs, wir machen weniger heute Abend, aber mich beeindruckt das sehr, dass Gott uns auch die Lehre über sein Wesen nicht als systematische Theologie gegeben hat. Ja, ihr wisst alle, was systematische Theologien sind. Alles zum Beispiel zur Weisheit Gottes oder zur Souveränität Gottes oder alles zum Thema Gemeinde oder zum Thema Christus oder zum Thema Erlösung. Ja, wie systematische Theologien halt aufgebaut sind. Die ganze biblische Theologie, der ganze Ratschluss Gottes wird in ein System gebracht und wird uns dann in einem großen, genauso dicken Buch wie die Bibel präsentiert. Aber Gott hat es nicht gemacht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Hätte er auch tun können, oder? Das wäre dann die perfekte Dogmatik geworden. Ja, immer wieder gibt's neue Dogmatiken, die auf den Markt kommen. Ich will die nicht per se kritisieren. Die sind gut und wichtig, vor allem, wenn es darum geht, ihr Lehre zu erkennen und zu widerlegen. Das ist einer der Hauptabsichten von einer guten Dogmatik. Aber nicht, um wirklich Lehre zum Leben werden zu lassen. Dafür sind sie viel zu steril, nach meinem Dafürhalten. Und es ist auch nicht der Ansatz, wie Gott es gemacht hat. Gott hat uns die Lehre über sein Wesen durch das Wort, durch das Leben mitgeteilt. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ja, die Bibel besteht zum größten Teil, natürlich gibt es auch Lehrbriefe, aber der größte Teil sind Lebensgeschichten und wie Gott mit Menschen umgegangen ist. Warum? Weil er ganz genau weiß, wie wir am besten lernen und weil Lehre fürs Leben da ist. Und eines der vielleicht ersten Beispiele, die wir uns dazu anschauen sollten, ist Hiob. Hiob war ein rechtschaffender Mann. Keiner war oder kaum einer war so treu wie er. Und ihr wisst auch, wie sein Leben sich entwickelt hat. Ja, er war sehr erfolgreich, er war sehr gesegnet und dann trifft ja, im dritten Himmel Satan auf den Herrn und stellt diese provozierende Frage, ja, oder Gott stellt erstmal die Frage, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob? Keiner ist so rechtschaffen und treu wie er. Und dann stellt Satan diese Provokation in den Raum, ja, Hiob, der ist dir nur so treu ergeben, weil du ihn so gesegnet hast. Und dann sagt der Herr, okay, ja, es kann alles aus seinem Leben entfernt werden, außer sein eigenes Leben. Und dann wollen wir mal sehen, wer Recht behält. Und das Ganze wiederholt sich dann nochmal, dass auch seine Gesundheit angegriffen werden kann. Und als das Ganze seinen Anfang nahm, hat Hiob noch sehr gut reagiert. Ich denke, das wisst ihr. Ja, Hiob hat in seiner Asche und mit seinen Beulen, mit denen er übersät war, und nachdem er nicht nur seinen ganzen Besitz, sondern sogar fast seine ganze Familie verloren hat, außer seiner Frau, hat er gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei der Herr. Das war der Anfang, ja, also nach wenigen Tagen, Wochen, Monaten. Aber als dann seine Freunde auftraten und als das Leid dann lange dauerte und als die Freunde dann sich auch als sehr schlechte Freunde erwiesen haben, weil sie haben schlechten Rat gegeben, sie haben eine schlechte Seelsorge an ihm verrichtet. Ja, sie haben im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob es fair ist, das mit einem Satz zusammenzufassen, aber was mir als erstes in den Sinn kommt, im Grunde genommen wollten sie ihm eintrichtern, du musst irgendwo doch eine versteckte Sünde haben. Deswegen kommt so viel Leid über dein Leben. Anders kann es nicht sein. Und das war nicht der Grund. Und wir wissen ja, wir gucken ja in das Regiebuch von oben sozusagen, wir durften ja vom Kapitel 1 und 2 an gleich verstehen, warum das Leid über Hiob gekommen ist. Das war nicht so, dass er was ganz besonders Böses verrichtet hätte. Heißt das, es gab gar nichts Böses in seinem Leben? Ganz bestimmt nicht. Er war nicht sündlos, aber er war tadellos. Er hat seine Sünde immer wieder vor Gott gebracht. Aber als dieses Leid länger dauerte und dann noch begleitet von der falschen Seelsorge, ja, dass vermeintliche Freunde, die ersten 7 Tage haben sie alles richtig gemacht. Da haben sie nämlich geschwiegen. Ja, weint mit den Weinenden. Das ist alles, was du erstmal tun musst, wenn ganz großes Leid in ein Haus kommt. Da musst du nicht schlaue Sprüche oder Antworten sogar geben, sondern weint mit den Weinenden. Da haben sie alles richtig gemacht. Aber dann kam halt permanent dieser falsche Rat und diese Anklage an Hiob. Und dann wurde Hiob selbst irgendwann mal mürbe. Wisst ihr das? Ja, ich denke, ihr habt alle schon mal Hiob gelesen. Das liest man jetzt vielleicht nicht so häufig wie im Neuen Testament. Aber schlagt mal bitte Hiob auf. Den Anfang habe ich euch jetzt nacherzählt. Psalter, Hiob, Sprüche. Also vor den großen Büchern Psalmen und Sprüche. Und ich will euch mitten im Buch Hiob, im Kapitel 23, auf eine Art Wendepunkt, ja, in dem Denken Hiobs aufmerksam machen, was jetzt sehr stark oder sehr gut zu unserem Thema heute Abend passt. Ja, Menschen, die diese Das-ist-nicht-fair-Einstellung entwickeln. Da schreibt das Buch, oder dann lesen wir von Hiob in Kapitel 23, Vers 1, und Hiob antwortete und sagte, auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Und ich wollte vor ihm den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich möchte gern die Worte wissen, die er mir dann antwortet und erfahren, was er zu mir sagt. Ob er in der Fülle seiner Kraft wohl den Rechtsstreit mit mir führen würde? Nein, gerade er wird auf mich achten. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was in dem Moment passiert ist, aber das ist nicht Kapitel 3 oder 4 oder 5, das ist Kapitel 23, nachdem lange Zeit Hiob gelitten hat und lange Zeit er auch noch eine falsche Seelsorge von seinen Freunden erfahren hat. Dann ist er irgendwann mal selbst an den Punkt gekommen und hat gesagt, also das ist wirklich nicht fair und Gott ist nicht fair, Gott ist auch nicht wirklich weise, er weiß auch nicht wirklich, was in dem Leben in meinem Leben vor sich geht. Und wenn ich denn könnte, dann würde ich ihn am liebsten jetzt mal zu einer Verhandlung ziehen und dann würde ich ihm schon mal die Leviten lesen sozusagen. Dann würde ich ihm mal sagen, wie unfair, wie ungerecht das ist. Ja, also Hiob redet hier über Gott. Ja, ich wollte ihm, Vers 4, vor ihm, vor Gott, den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Und er glaubt wirklich, er könnte Gott davon überzeugen, dass er einen Fehler gemacht hat in seinem Leben. Dass es falsch ist. Ja, das ist wirklich ein seelischer Wendepunkt im Leben Hiobs. was Hiob sich niemals ausgedacht hat, aber was dann tatsächlich passiert ist, Gott kam. Gott kam zu dieser Verhandlung. Gott fängt an, ja, mit Hiob zu rechten, aber er setzt sich nicht auf die Anklagebank, so wie Hiob sich das vorgestellt hat, sondern Gott ist Verteidiger und Richter in einem. Und ab Kapitel 38, das ist der vierte große Teil im Buch Hiob, ja, also der erste große Teil, halt die Geschehnisse am Anfang und Hiobs erste Reaktion, der zweite große Teil, die falsche Seelsorge, der Ratgeber, der dritte große Teil, so ein Monolog von einem der Freunde und der vierte Teil dann ab Kapitel 38, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach. Also Gott kommt wirklich und redet jetzt in dieser vermeintlichen Verhandlung, wo Hiob ihm vorwerfen möchte, Herr, du weißt nicht, was du tust, das, was du tust, ist nicht fair. Und da antwortet Gott, und ich bitte euch jetzt in den ersten 11, oder nochmal einen Schritt zurück, ja, wenn ihr, darf ich das mal so sagen, wenn ihr Gott wäret, gewesen wärt in diesem Moment, was wäre eure Seelsorge, was wäre eure Strategie gewesen? Das ist eine gute Frage. Ja, wie würde ich so einem Mann jetzt antworten? Da gibt es 1000 Antworten. Ja, der eine, der hat schon ja, den Hammer rausgeholt, der würde ihn ungespitzt in den Boden rammen. Ja, was erdreistest du dich, mir irgendwelche Vorwürfe zu machen, wo ich dein Schöpfer und du mein Geschöpf bist? Könnte eine Antwort sein. Es gibt noch viele Antworten, ja, die wir uns vorstellen, aber es ist hochinteressant, wie Gott in den Zeugenstand kommt oder als Verteidiger und als Richter auftritt. Und achtet jetzt mal bitte in den ersten, also auch mit was er anfängt. Ja, die Verteidigungsrede, wenn wir das so nennen dürfen, Gottes, die erstreckt sich über mehrere Kapitel. Aber achtet mal darauf, was er als erstes sagt. Weil das, was er als erstes sagt, muss offensichtlich auch ein besonderes Gewicht haben, oder? Erste Worte und letzte Worte sind immer besonders wichtig. Achtet mal auf die ersten Worte, die Gott sich jetzt verteidigt. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte dich doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Und jetzt geht's los. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln? Und ich ihm eine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Wie antwortet Gott Hiob auf sein Herzensproblem? Was ist die Strategie Gottes? Womit beginnt er? Vielleicht denken manche, ist ein bisschen schwierig oder ein bisschen unvermittelt. Ja, von was redet er eigentlich? Es ist nicht so schwer. Gott stellt ihm ganz viele Fragen, aber die Fragen drehen sich alle um das Gleiche. Sie drehen sich um die Majestät, um die Komplexität, um die Unergründlichkeit seiner Schöpfung. Und er will ihm, ist verständlich, ja, er fragt ihn, wo warst du, als ich die Erde eingesenkt habe? Wo warst du, als ich ja das Universum mit all seinen Teilen gemacht habe? Hast du diese Maße bestimmt? Hast du die Messschnur ausgespannt? Kennst du den Sockel, auf dem das Ganze sich dreht? Ja, als die Morgensterne miteinander jubelten, alle Söhne Gottes jauchzten, da warst du noch gar nicht dabei. Oder verstehst du, wie ich das gemacht habe, dass so ein, ich meine, wir verfügen ja heute über wunderschöne Bilder von unserem Planeten und er ist ja zum allergrößten Teil, ich weiß nicht zu wie viel Prozent, Sebastian, weißt du es zufällig oder Cornelius, mit Wasser bedeckt, also auf jeden Fall wie, ja, 70% der Erde sind mit Wasser bedeckt. Es sieht auf der einen Seite sehr, sehr schön aus, aber wenn du dir vorstellst, mit was für einer irrsinnigen Geschwindigkeit diese Erde sich um sich selbst dreht und noch dazu dann um die Sonne und gleichzeitig schwirrt dann noch ein Mond drumherum, der das Ganze auch noch ein bisschen dran zieht. Ja, geh mal nach Spiekeroog, dann verstehst du das, wie der Mond am Wasser zieht. Und dann fragt man sich schon, boah, Wahnsinn, das geht jetzt seit Jahrtausenden und da macht Seth mal so ein kleines und die 30% sind mal flugs überschwemmt. Ja, ich meine, ich will da nicht das nicht ins Lächerliche ziehen, also, aber als vor bestimmt jetzt über 10 Jahren, schätze ich, oder? Weihnachten, der Tsunami dort im Indischen Ozean, sage ich das richtig? Bitte? Schon über 10 Jahre. Ja, als das zu Weihnachten passierte, waren, glaube ich, insgesamt nachher in all den Anrainerstaaten über 100.000 Menschen ums Leben. 250.000 Menschen ums Leben gekommen. Wir finden das schrecklich und das war schrecklich. Aber eigentlich müsste man sich die Frage stellen, warum ist das nicht der Normalzustand? So ein Riesenball, fast alles nur Wasser, ja, wo es auch tausende von Metern tief geht, also unfassbare Wassermassen. Und dann, ich habe das Beispiel schon mal gebracht, ja, ich durfte mal irgendwo, ich habe es vergessen, wo, ein Flugzeug starten und da, wo es geht, bauen die Ingenieure die Landebahn Richtung Wasser. Das macht auch wirklich Sinn, weil dann ist das ganze Getöse im Start und im Landeanflug vor allem über dem Wasser und nicht über den Köpfen der Menschen. Also das heißt, es gibt viele Flughäfen, da startest du und da bist du in Sekunden, bist du schon über dem Wasser. Und dann hast du auch diesen majestätischen Blick auf dieses unendliche Meer und den Strand oder das Festland. Und ich hatte einmal wirklich diesen Gedanken, da standen da Häuser am Strand. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Wir lieben das sogar, ein Haus am Strand zu haben. Aber ich habe wirklich dann denken müssen, da dieser unendliche Ozean auf der einen Seite, und die Menschen sind so dreist, so überheblich, so stolz, dass sie Häuser direkt an den Rand dieses massiven Meeres bauen. Das ist ganz schön von sich selbst überzeugt. Ja, man könnte es auch mit großem Gottvertrauen interpretieren, was tatsächlich wohl nicht der Fall ist bei den allermeisten Strandbewohnern. Aber wie vermessen eigentlich, dass wir das als eine Selbstverständlichkeit nehmen? Ich meine, wir dürfen es, weil Gott nimmt es zu. Das war jetzt ein kleiner Exkurs. Aber wir dürfen das, weil Gott selbst sagt, hey, verstehst du, wie ich dem Meer seine Riegel setze? Verstehst du das? Wir verstehen das gar nicht wirklich. Die Erde dreht sich mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit um sich selbst. Der Mond zieht dran und nachher dreht das Ganze sich auch noch mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit um die Sonne. Und trotzdem schwappt nicht ständig über, wie bei der Sintflut. Ja, manche haben ja so eine kindliche Vorstellung von der Sintflut. Naja, war mal ein bisschen Wasser, hat ein bisschen viel bedeckt. Die Sintflut war ein Vollwaschgang. Ja, schau dir das mal an, wie das bei dir in der Waschmaschine zugeht. So war die Sintflut. Deswegen auch ziemlich viel durcheinander nach der Sintflut und kein Leben mehr außer denen, die in der Arche waren. Das könnte eigentlich das Normal sein, ist es aber nicht. Gott hat Regel vorgesetzt diesem Wasser. Aber er wollte ihm jetzt keine Lehrstunde über Geologie oder über, was weiß ich, wie man das nennt, ja, Astronomie oder überhaupt die Lehre von diesen ganzen Kräften und Elementen und Physik halten, sondern was macht Gott wirklich mit diesem Das-ist-nicht-fair-Syndrom von Hiob? Was macht er? Wie antwortet er darauf? Was ist die erste Antwort Gottes auf dieses Problem bei Hiob? Das ist nicht fair, was in meinem Leben passiert. Du hast irgendwie den Überblick verloren. Du bist nicht wirklich weise oder allwissend. Ja, du kriegst nicht mit, was bei mir passiert. Was ist Gottes Antwort? Genau. Ich bin weise. Ich bin sehr weise. Schau dir die Schöpfung an. Schau dir die Großartigkeit und die Komplexität der Schöpfung an. Ich bin extrem weise. Ja, dein Denken ist gerade falsch, Hiob. Das ist nicht richtig, was du sagst in deinem Herzen, ja, dass mir irgendetwas entglitten ist. Also Gott begegnet diesem Denken Hiobs, und das Denken haben wir selbst auch oft in unserem Herzen, mit einer großen Sicht von sich selbst. Das ist extrem wichtig für eine, ich darf es jetzt auch mal hier anwenden, für eine gesunde Seelsorge. Ja, die hat viel mit dem Wesen Gottes zu tun und fängt eigentlich dort an, bei einem richtigen und zutreffenden Verständnis und umfänglichen Verständnis vom Wesen Gottes. Ja. Er sagt auch mit anderen Worten, Hiob, ich bitte dich, das Leben ist so groß und so komplex und ich konzertiere das alles, ich dirigiere das alles, aber bitte erwarte nicht, dass ich dir das alles erklären kann. denn ich bin Gott und du bist Hiob. Vertraue mir. Ja, ich habe jetzt 2, 3 weitere Sätze gemacht, wie man eigentlich, wie Gott mit ihm vorgeht und wie wir vorgehen müssen, um dieses falsche Denken zu bekämpfen. Ja, ich bitte dich, Antworten zu geben, warum das alles so passiert. Ja, zurückzuschauen und dir eine Begründung dafür geben, das wird nicht funktionieren, denn dafür bin ich Gott. Das ist viel zu groß, was hier alles sich gegenseitig anstößt, was in deinem Leben passiert. Ja, passiert ja nicht isoliert, sondern das stößt ja Hunderte, Tausende von anderen Dingen an. Und da hat Gott auch die Übersicht. Ja, er antwortet ihm mit, ich bin weise und das kannst du in der Schöpfung erkennen. Und ich bitte dich, interpretiere dein Leben in meinem Wesen der Weisheit. Schau nicht auf dein Leben und zieh Rückschlüsse auf mich und sag, du weißt nicht, was wirklich vor sich geht. Das war Kapitel 23, das war falsch. Sondern Gott sagt zu Hiob, nein, schau bitte auf mich. Und ich habe mich geoffenbart in der Schöpfung. Und heute dürfen wir sagen, nicht nur in der Weisheit der Schöpfung, sondern auch in der Weisheit der Erlösung. Denk mal an Paulus, als er fertig ist mit dem Evangelium, ja, im Römerbrief. Das ist ja die Kathedrale des Evangeliums. Da ist er fertig mit dieser ganzen Diskussion im Kapitel 11. Und wie schließt er diesen Diskurs über das Evangelium? Genau, oh Tiefe dieser Weisheit, dieser Reichtum an Weisheit. Also wir dürfen auf die Schöpfung schauen und dürfen die Weisheit Gottes darin sehen. Und wir dürfen genauso auch aufs Evangelium, auf die Erlösung schauen und dürfen die Weisheit Gottes darin erkennen. Und dieses Wissen über die Weisheit Gottes soll uns zur richtigen Interpretation über unser eigenes Leben führen. Es passieren Dinge in deinem Leben, die verstehst du nicht wirklich. Aber hör auf, Gott auf die Anklagebank zu setzen und nach dem Warum zu fragen. Er wird dir das nicht alles beantworten. Er hat es ja noch nicht mal Hiob beantwortet. Und das ist extrem, also ich finde das extrem interessant, weil wir, die wir das Regiebuch in Kapitel 1 und 2 in den Händen halten, wir durften wissen, warum all das Leid über Hiob gekommen ist. Die Wahrheit ist, Hiob hat bis zum Ende seines Lebens nie Kapitel 1 und 2 erfahren. Er hat nie die Auflösung erfahren, sondern Gott hat ihn in diese Spannung gestellt. Hiob, bitte vertraue mir. Das ist der Schlüssel zu einem friedvollen Leben. Nicht das Wissen, ja, wir Menschen wollen alles ergründen und wir wollen alles wissen, sondern das Vertrauen auf das Wesen Gottes, das bringt wirklich Frieden. Ja, schlag mal dazu Jesaja 26 auf, da wird uns der Schlüssel zu einem friedvollen Leben gegeben. Ja, Jesaja 26, die Verse 3 und 4. In Jesaja 26, ich gebe euch ein bisschen Zeit, Jesaja 26, die Verse 3 und 4. Ja, da lesen wir von dem Propheten, bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, ja wie kommt Frieden wirklich in unser Leben, in unser Herz? Weil er alles weiß, weil er alles versteht, weil er alles erklärt bekommt. Nein. Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, ja in Frieden, weil er auf dich vertraut. Doppelpunkt. Vers 4. Vertraut auf den Herrn für immer, denn in Ja, dem Herrn, ist ein Fels der Ewigkeiten. Wir dürfen uns nicht neben Gott stellen und schon gar nicht über Gott, aber auch nicht neben Gott und sagen so, du musst mir jetzt alles erklären, was du getan hast. Ja, wir müssen uns unter Gott stellen, aber es ist nicht irgendein Gott, unter den wir uns stellen. Es ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich in der Schöpfung wie in der Erlösung als zuverlässig, als weise, als allmächtig, als liebevoll, als gerecht, als souverän erwiesen hat. Und unter so einen Gott kann man sich stellen, indem man vertraut. Ja, das ist eigentlich kein blindes Vertrauen, ganz und gar nicht, sondern also es ist ein Verständnis, wie Gott sich mitgeteilt hat in seiner Schöpfung und in seiner Erlösung. Und das soll in uns Glauben, das soll in uns Vertrauen hervorbringen, auch wenn das Leben so läuft, wie wir es nicht im Letzten ergründen können. Ja, da ist, ich könnte euch unzählige Beispiele noch bringen. Ich denke jetzt an, das hatten wir erst vor kurzem in einer anderen Gemeinde, ein Ehepaar, ja, die hatten tolle Pläne, als sie geheiratet hatten, auch für ihre Familie. Und dann mussten sie feststellen, sie werden nie eigene Kinder haben. Die konnten auch ganz schnell in diese Das-ist-nicht-fair-Einstellung kommen und Gott ja auf die Anklagebank setzen. Aber ein Verständnis von seinem Wesen, von seiner Güte, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit in Verbindung mit seiner Weisheit, mit seiner Allmacht, mit seiner Souveränität, konnte auch dieses Ehepaar zur Ruhe bringen. Gott weiß alles, was man überhaupt wissen kann. Sein Wissen ist unmittelbar und vollständig. Es ist voller Perfektion. Gott kennt auch die geringste Facette der Information. Er weiß um alles, was existiert oder was irgendwo hätte existieren können in diesem Universum. Und das zu jeder Zeit, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil er ist außerhalb von Raum und Zeit. Er kennt alle Ursachen, alle Geheimnisse, alle scheinbaren Widersprüche, alle Gefühle, alles Verlangen, alles Trachten, jeden unaussprechlichen heimlichen Wunsch. Er ist niemals überrascht und ist auch niemals beeindruckt. Gott muss auch nicht um Informationen bitten oder Gott muss auch keine Fragen stellen. In Bezug auf Gottes Weisheit und Gottes Wissen drückt das Hebräer 4, Vers 13 so aus. Ja, ich lese euch jetzt einfach ein paar Bibelstellen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie, wenn ihr schnell seid, mit aufschreiben und vielleicht auch mit aufschlagen. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Oder so ähnlich im Alten Testament, 2. Chroniker 16, Vers 9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also die Verse wollen ausdrücken, das Wissen Gottes, was seine Weisheit speist, ist ein aktives Wissen. Die Augen des Herrn durchlaufen die Erde. Ja, Gott sitzt nicht irgendwo in der Ecke und da ploppt immer mal so ein bisschen Information hoch durch eine Katastrophe oder irgendwas Großes, aber ich bin viel zu klein und mich kriegt er gar nicht mit. Das ist eine falsche Vorstellung. Gottes Wissen ist aktiv. Er durchläuft die ganze Erde. Und ja, er macht es so schnell, dass er jedes Herz gleichzeitig durchläuft und ganz genau weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. In Hiob 28, Vers 24, ja, wir waren ja gerade bei Hiob, dann schlagt mal Hiob ein bisschen zurück. In Hiob 28, Vers 24, da lesen wir, denn nur er blickt bis zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel schaut er aus. Das ist nochmal ein dritter Vers, der in diese Richtung geht, dass sein Wissen aktiv ist, dass er nicht irgendwie nur so, versteht ihr, wir sind ja ganz anders und wir übertragen meistens unser Verständnis, weil wir Persönlichkeiten sind, auf Gott, weil er auch eine Persönlichkeit ist. Und ich kriege ja nur mit, was mir irgendwie zugetragen wird oder was ich hier und da mal übers Internet erhaschen kann. Aber so ist Gott nicht. Gottes Wissen ist vollumfänglich, vollständig. Ja, Matthäus 10, Vers 29, braucht ihr nicht aufschlagen, ich lese ihn euch und ihr kennt ihn auch gut, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft und nicht einer von ihnen würde auf die Erde fallen ohne euren Vater. Ja, wollen ja keine Namen nennen, aber Daniel, wann hast du das letzte Mal gesehen, dass ein Sperling rückwärts vom Ast gefallen ist und hat seinen letzten Atemzug getan? Noch nie. Ja, das sind Dinge, die sind mir wahrscheinlich auch dann im Alltag relativ egal, wie viele Sperlinge da irgendwo bei mir im Rotenkirchner Wald ihren letzten Atemzug tun und rückwärts vom Ast fallen. Das passiert ständig, weil es gibt so viele Spatzen, die bei uns rumfliegen. Und die Bibel sagt, nicht einer von ihnen fällt ohne seine Zulassung, ohne sein Wissen von diesem Ast. Ja. Und der nächste Vers ist nicht weniger wunderbar. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das ist keine Rhetorik vom Herrn Jesus. Das ist einfach eine Feststellung. Ja, der Mensch, ihr könnt euch vorstellen, ich habe mich schon ein bisschen mit Haaren beschäftigt. Ja, zwischen 0 und 150.000 Haare hat so ein Mensch. Ja, hat auch ein bisschen was mit Haarfarbe zu tun, das habe ich leider vergessen, aber manche Haarfarben haben mehr Haare und andere haben naturgemäß schon von Anfang an ein bisschen weniger. Ja, aber wir Männer haben meistens ganz schlechte Karten. Die werden jeden Tag, ändert sich die Zahl. Ja, schau, morgens ins Waschbecken, bist du wieder erschrocken über deinen Alterungsprozess. Ja, so. Aber die Wahrheit ist, Gott kennt jeden Tag selbst diese Zahl. Wirklich. Also wenn er selbst diese Zahl kennt, das hat ja der Herr Jesus absichtlich als Beispiel genannt, glaubst du, er weiß dann nicht, was gerade in deinem Leben noch sonst so vorgeht? Wenn er sich für sowas interessiert, was dich vielleicht auch interessiert, aber du nie zählen kannst. Das ist für ihn nichts. Ja, das ist Standard. Oder ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Dein Körper besteht aus ungefähr 100 Billionen Zellen. 100 Billionen. Das ist eine rhetorische Frage, die ich dir jetzt stelle. Glaubst du, es gibt eine Zelle, die Gott nicht kennt? Das ist ausgeschlossen. Glaubst du, dass Gott weiß, was in deinem Körper vor sich geht? Hundertprozentig. 50 Millionen Zellen sterben jede Sekunde. 21, 22, 23. 50 Millionen Zellen sterben jede Sekunde. Und Gott sei es gedankt, 50 Millionen Zellen oder fast 50 Millionen Zellen werden auch jede Sekunde geboren. Ja, sonst wären wir relativ schnell weg. Aber das ist nicht so. Ja, das ist eine rhetorische Frage. Aber glaubst du, Gott weiß das nicht, welche 50 Zellen gerade sterben und welche 50 Zellen erneuert werden müssen? Ja, das Beispiel habe ich euch auch schon mal gebracht. Ja, ihr zwei guckt mich noch so schön jung verheiratet an. Ja, alle 14 Tage küsst du einen neuen Mund, lieber Louis, weil alle 14 Tage erneuern sich die Zellen der Lippen deiner Frau. Alle 14 Tage einen neuen Mund oder wenigstens die Oberfläche. Ja. Gott weiß das und Gott wacht über diese Dinge. Auch wenn es viele Dinge gibt, die im Körper nicht so unbedingt immer gut funktionieren. Aber er weiß das und offensichtlich hat er einen Plan damit. Ja, im Evangelium, das haben wir schon als Beispiel gebracht, kommt Paulus dann auch letztendlich zu diesem Schluss, Römer 11, Vers 33. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Niemand. Niemand wird jemals oder hat jemals das gewusst, was Gott weiß und wie viel Gott weiß. Gott ist so weise, dass er niemals Rat von niemandem zu keiner Zeit braucht. Gott verfügt über alles Wissen, was man jemals erlangen kann, um eine absolut richtige und weise Entscheidung zu treffen. Und um darüber zu urteilen, was richtig ist und was getan werden sollte. Jetzt lese ich euch noch einen, das habe ich euch auch schon oft gesagt, Lieblingsvers von mir vor, wenn es um Gottes Weisheit, aber auch Macht und Souveränität geht. Das ist Jesaja 46, Vers 9 und 10, vor allem der Vers 10. Schlagt den ruhig mal auf, Jesaja 46, der Vers 9 und 10. Jesaja schreibt über den Herrn in Jesaja 46, Vers 9. Gedenkt, also bitte denkt daran, gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, es gibt keinen, der mir gleich ist. Der ich, und jetzt lasst euch diese Worte auf der geistlichen Zunge zergehen, der ich von Anfang an den Ausgang proklamiere. Das ist das Wort, was da steht, verkünde. Gott verkündet, bevor es überhaupt losgeht, schon den Ausgang. Ist nicht so, dass er so die Hände ins Gesicht stemmt und sich fragt, wie wird das wohl ausgehen? Er proklamiert schon den Ausgang vor dem Anfang. Ja, auch was jetzt unsere Corona-Zeit angeht. Gott ist nicht überrascht, ist auch nichts aus dem Ruder gelaufen. Gott proklamiert das Ende vor dem Anfang, von alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, und das ist entscheidend, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Wir werden heute Abend nicht über die Souveränität Gottes sprechen. Das können wir gerne zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und wie das zusammenpasst, ja, dass ich immer noch Verantwortung habe, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, und Gott trotzdem seinen Ratschluss vollbringt. Und zwar hundertprozentig. Ja, das ist ein Thema für einen anderen Abend. Aber Fakt ist, Gott verkündigt den Ausgang vor dem Anfang. Und so umfänglich, so perfekt, so vollkommen ist sein Wissen. Schlag bitte mit mir auch noch Psalm 139 auf, weil Psalm 139 ist der Psalm schlechthin, wenn es um das Wesen Gottes geht. Ja, gerade die ersten, ist ja auch so schön systematisch, ja, so Leute, die gerne Systematik lieben oder die Systematik lieben, die fühlen sich einfach bei Psalm 139 besonders wohl. Warum? 18 Verse an dem Anfang gestellt. Die ersten 6 Verse geht es um die Allwissenheit Gottes, die nächsten 6 Verse um die Allgegenwart Gottes und die nächsten 6 Verse um die Allmacht Gottes. Ja, warum es dann so einen Cut gibt ab Vers 19, da könnt ihr mir gerne mal Aufklärung geben, da habe ich heute noch manchmal meine Fragezeichen. Aber die ersten 18 Verse, so klar, die Allwissenheit Gottes, die Allgegenwart Gottes und zum Schluss die letzten 6 Verse, die Allmacht Gottes. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Anfang an, über die Allwissenheit Gottes, wie David über Gott schreibt. Dem Chorleiter von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und du hast mich erkannt. Erforscht ist aktiv, ja, nicht passiv. Du hast mich erforscht und erkannt, ja, da ist das gleiche Wort, was zum ersten Mal gleich in der Genesis benutzt wird, als Adam Eva erkannte und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Das ist genau das gleiche Wort, das hebräische Yada. Natürlich geht es hier jetzt nicht um den sexuellen Aspekt, sondern es geht darum, dass Gott ein absolut persönliches, ein absolut intimes Wissen von dir hat. Ja, ich guck dich mal wieder an und ich schiele ein bisschen, ich gucke dann immer gleich 2, 3 an. Ja, ich kenne dich schon ein bisschen, aber das ist nichts. Und deine Frau kenne ich noch viel besser. Das passt übrigens, ihr sitzt hervorragend. Ja. Und eure Frauen kennen euch noch viel, viel besser, wahrscheinlich und hoffentlich, als dein bester Freund. Aber Gott kennt dich ja da. Persönlich. Durch und durch. Und was mir heute in der Vorbereitung zum ersten Mal aufgefallen ist, das wisst ihr ja, ich bin kein Hebräer und kein Grieche, ich kann die Ursprachen nicht, und das ist auch, weiß ich, habe ich mir schon oft genug sagen lassen, sehr gefährlich, wenn man so ein rudimentäres Wissen hat und damit dann hausieren geht, ja, verstehe ich. Aber ich wollte heute mal nach der Zeitform schauen. Ja, du hast mich erforscht und hast mich erkannt. Warum? Weil ich wollte eine Bestätigung für mich selber haben. Ja, Gott ist nicht dabei, dich zu erforschen und dich zu erkennen, sondern er hat das bereits getan. Versteht ihr? Ich wollte eine Bestätigung dafür haben. Also suchte ich danach nach dem Beleg dafür. Das steht doch im Hebräischen bestimmt in der Vergangenheitsform, im Perfekt. Könnt ihr nachvollziehen, meine Gedanken? Also gehe ich in meine schlaue Software, genannt Logos, und die gibt mir tatsächlich für jedes Verb auch die Zeitform an. Und dann siehe da, keine Überraschung, ich war schon ganz glücklich, es ist im Perfekt geschrieben. Er hat den Nathanael erforscht und er hat ihn erkannt. Er muss nichts mehr über dich lernen. Und weil er außerhalb von Raum und Zeit ist, wird er auch nichts mehr lernen von dir und über dich. Schon genial, oder? Aber es war noch schöner, als ich eigentlich dachte, weil ich habe mich zum ersten Mal mit dem hebräischen Perfekt auseinandergesetzt und ich will euch jetzt nicht den ganzen Sermon vorlesen, den man dort lesen kann, aber interessant ist, das Hebräische ist gar keine Zeitform, ist gar kein grammatikalischer Begriff, der den Zeitpunkt der Handlung ausdrückt, so wie wir das machen. Ja, wenn ich sage, ich gehe, dann ist klar, das passiert in der Gegenwart. Wenn ich sage, ich ging, dann weißt du sofort, aha, das ist in der Vergangenheit. Das Hebräische tickt gar nicht so. Das Hebräische will mit dem Perfekt gar nicht die Zeit ausdrücken, sondern das Hebräische will mit der Konjugation hier ausdrücken, dass die Handlung des Verbs als Ganzes und vollständig zu sehen ist. Das ist genial, oder? Das ist kein Verlauf, das passiert nicht, sondern das ist als Ganzes und vollständig zu sehen. Wenn das Hebräische es perfekt benutzt, dann will es sagen, hey, das ist komplett abgeschlossen. Das Ganze ist bereits erfüllt. Ja, der Aspekt des Perfekts bezieht sich auf die Art der Handlung und nicht auf den Zeitpunkt der Handlung. Und das macht es noch viel besser. Gott, er hat dich erforscht und erkannt. Er kennt dein Sitzen und dein Aufstehen. Er versteht mein Trachten von fern. Ja, in dem Vers 2, da geht es um das Äußere meines Lebens. Ja, er versteht mein Sitzen und mein Aufstehen. Er kennt das. Ja, Sebastian, wie häufig hast du dich heute hingesetzt und bist du heute aufgestanden? Tja, die Wahrheit ist aber, du weißt es gar nicht. Das kann auch 10 oder 30 Mal oder 50 Mal gewesen sein. Keine Ahnung. Ja, ich habe es auch noch nie in meinem Leben gezählt, wie oft ich am Tag mich hinsetze und wieder aufstehe. Aber David will sagen, Gott weiß sogar die vermeintlich oberflächlichsten Dinge aus deinem Leben. Aber nicht nur diese äußeren, oberflächlichen Dinge, sondern das Äußere, ja, Sitzen und Aufstehen, sondern er versteht auch mein Trachten von fern. Inge, wenn ich das mal sagen darf. Ja, oder wir wollen ja, ich bleibe da immer bei den, wenn schon Namen nennen, immer bei den Männern. Nikolai. Ja, was du willst, weiß Gott schon von der Ferne. Der weiß ganz genau, was in deinem Herzen vor sich geht. Und ich kann ihm erzählen, was ich will. Nachher weiß er doch, was ich wirklich will. Er versteht mein Trachten von fern. Ja, die deutlichste Begebenheit, wo das, also die ich kenne in der Schrift, da gibt es bestimmt viele, aber ich kenne halt die Schrift nicht so gut, dass ich euch noch mehr dazu sagen könnte. Aber die deutlichste Begebenheit, wo das so deutlich wird, dass Gottes Wissen so vollumfänglich ist, dass er mein Trachten, dass er unser Trachten von ferne begreift, versteht, ist die Begegnung zwischen Abraham und dem präinkarnierten Christus, ja, als er für Lot bittet. Wir haben darüber schon mindestens einmal hier in der Gemeinde gepredigt. Ja, ihr kennt 1. Mose 18, 19. Ja, im 1. Mose 18 geht es doch zu wie am Bazar, oder? Ja, da steht doch Abraham vor dem, ja, da sind drei Männer gekommen und nachher sind zwei Engel in Sodom angekommen. Also ist klar, das dritte, der stehen geblieben ist, war der Herr. Das ist der präinkarnierte Herr, der vor Abraham steht. Und da redet jetzt Abraham mit seinem Herrn und dann fängt er an zu handeln, oder? Der sagt, boah, jetzt geht Sodom unter. Wenn es aber 50, er appelliert an seine Gerechtigkeit. Aber wenn es doch 50 Gerechte gibt, dann willst du, der du so ein gerechter Gott bist, doch nicht die Gerechten mit den Ungerechten verderben. Und was sagt Gott? Kein Ding. Wenn es 50 Gerechte gibt, alles klar, ich werde die Stadt verschonen. Und dann denkt sich Abraham, ich habe ein bisschen hochgegriffen. Vielleicht sind es ja gar nicht 50 Gerechte. Vielleicht sind es ja nur 45. Also fragt er ihn nochmal, ja und was ist, wenn es 45 sind? Willst du dann wegen den 5, die fehlen, die ganze Stadt verderben? Also ich bin in 1. Mose 18. Nee, sagt er ihm, dann werde ich es auch nicht verderben. Und es ist ja fast wie am Bazar, ja, 50, 45, 40, 30, 20. Und darf ich das so ausdrücken? Abraham handelt den Herrn auf 10 runter. Und der Herr sagt ihm zu, wenn es 10 Gerechte gibt in Sodom, werde ich die Stadt nicht vernichten. Gretchenfrage, um mal wieder den ungläubigen Goethe und seinen Faust zu bemühen, gab es 10 Gerechte in der Stadt? Nein. Wurde die Stadt vernichtet? Ja. Wurde Lot vernichtet? Nein. Und das, jetzt müssen wir es doch aufschlagen, schlag mal 1. Mose 19 auf. Warum wurde denn Lot nicht getötet? 1. Mose 19, brauchen wir nicht spekulieren. Ja, die Schrift sagt uns, warum Lot nicht getötet wurde. Ja, der Abraham, der war natürlich total aufgeregt, nachdem er diesen Deal mit dem Herrn gemacht hat, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Jetzt kommt der nächste Tag und Abraham steht früh am Morgen, Vers 27, auf, an dem Ort, wo er den Herrn gestanden hatte und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes, der Ebene des Jordan und er sah und siehe, Rauch stieg vom Land auf. Wie der Rauch eines Schmelzofens. Was meint ihr, wie es dem Abraham da gegangen sein muss? Sodom war vernichtet. Und er musste in dem Moment jedenfalls noch glauben und sein Neffe auch. Und der Abraham hat ein total schlechtes Gewissen gehabt, weil er wusste, wenn er von Anfang an gottesfürchtig gewesen wäre, wenn er Gott geglaubt hätte, dann wäre ja Lot niemals nach Sodom gekommen. Versteht ihr? Weil er hatte am Anfang den Auftrag, geh aus deinem Haus, geh aus deiner Verwandtschaft. Und das hat er nicht gemacht. Der hat alle mitgenommen. Der Vater war auch da. Das war ein Klotz am Bein. Erst als der Vater starb, ging es wirklich nach Kanaan. Und Lot hätte auch nie dabei sein dürfen. Und deswegen hat sich Abraham ein Gewissen gemacht. Er hat ein schlechtes Gewissen. Jetzt kommt auch noch Lot um wegen mir, wegen meinem Ungehorsam damals. Aber er traut sich das nicht wirklich auszusprechen. Und was lesen wir dann in Vers 29? Ich finde, das redet so von der Güte, von der Größe, aber auch von der Weisheit Gottes. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham. Gott wusste, was das Trachten, das war die Stelle, ja, er kennt dein Trachten von fern. Er kannte das Trachten von Abraham. Also mit anderen Worten, Gott hat nicht das Wort des Gebets beantwortet, was Abraham per Wort gesprochen hat, sondern was hat Gott wirklich beantwortet? Das Trachten, was er wirklich im Herzen hatte, was er wirklich wollte. Das ist ein tröstender und vielleicht auch ein ernüchternder Zusammenhang, oder? Du kannst mit anderen Worten im Gebet plappern, was du willst. Weißt du, was Gott wirklich hört? Was du im Herzen meinst und nicht, was du mit den Worten aussprichst. Aber weil Gott, und das ist der Zusammenhang heute Abend, weil Gott allwissend ist, reagiert er auf das Gebet Abrahams, und zwar auf das Gebet seines Herzens, weil er allwissend ist. Er wusste ganz genau, was Abraham wollte. Wenn er nur auf seine Worte gehört hätte, was hätte er dann machen dürfen? Sodom samt Lot vernichten. Weil es gab keine 10 Gerechten. Und er wäre seinem Wort Abraham gegenüber vollkommen treu gewesen. Richtig? Aber Gott sei Dank weiß Gott, was wirklich in dem Herzen von Abraham vor sich ging. Und er dachte nicht nur an die Worte Abrahams, sondern an das Herz Abrahams. Und weil Gott, und das ist ein zweiter Zusammenhang, den könnt ihr dann nochmal in der Stille selber nachlesen, wenn ihr 1. Mose 18 und 19 lest, aber ihr kennt es vielleicht auch noch damals von der Predigt. Weil Gott allwissend ist, reagiert Gott bereits auf das Gebet Abrahams, bevor dieser überhaupt sein Gebet spricht. Das ist ermutigend. Ja? Diese zwei Engel, die gehen doch weiter und gehen nach Sodom. Und dann erst steht Abraham vor dem Herrn. Da sind die bereits in Sodom. Und die sagen dem Lot auch die Auflösung, warum sie nach Sodom gekommen sind. Ja, der Herr wusste schon wirklich, was da in Sodom vor sich geht. Die haben gesagt, wir können nichts tun, bevor wir dich nicht hier rausgeholt haben. Das heißt, Gott antwortet schon dein Gebet, bevor du es überhaupt gebetet hast. Warum? Weil er außerhalb von Raum und Zeit ist. Das ist ein No-Brainer für Gott. Ja, er weiß alles, zu aller Zeit, zu jeder Zeit, vollumfänglich. Das ist die Weisheit Gottes. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Abraham lese, das geht mir viel näher, als wenn ich eine systematische Theologie aufschlage und einer redet und sagt, Gott ist allwissend. Punkt. Ja, Gott hat seine Theologie, auch die Theologie über sich selbst, die Fundamentaltheologie, ins Leben verpackt. Und wenn wir das Wort aufschlagen und das Leben Abrahams sehen, dann sehen wir letztendlich auch das Wesen Gottes. Weil Gott allwissend ist, reagiert er auf das Gebet Abrahams und nicht das Gebet seiner Worte, sondern das Gebet seines Herzens. Und weil Gott allwissend ist, reagiert er bereits auf das Gebet Abrahams, als dieser noch gar nicht wirklich seinen Wunsch seines Herzens ausgesprochen hatte. Wie tröstlich ist das? Ja, geht wieder zurück zu Psalm 139. Das war nur eine Gegenstandslektion zu Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Ja, Gottes Wissen über uns ist absolut persönlich und es ist aktiv. Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt, naja, Gott kriegt mit, was er mitkriegt. Das ist eine sehr kindliche Vorstellung. Gott weiß alles, hundertprozentig. Von allem, jedem Moment deines Lebens, von jeder Kammer deines Herzens. Und er prüft das auch. Ja, jede Ecke des Raumes, er sitzt nicht irgendwo in der Ecke des Raumes und wartet, ob sich hier die Oberfläche irgendwo bewegt. Er prüft aktiv und mit Nachdruck die Motive meines Herzens. Und nicht nur das, ja, er kennt uns und er kennt mich sogar besser als ich mich selbst. Ich muss euch sagen, ich verstehe manche Sachen über mich selbst nicht. Aber das ist für Gott kein Rätsel. Vor der Zeit weiß Gott, was wir denken werden und was wir sagen werden, wie es der Vers 4 eben ausgedrückt hat. Das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe bei Abraham, das Wort war noch nicht auf seiner Zunge. Gott wusste es schon und handelt sogar schon dahingehend. Ja, was für ein Trost ist das denn? Ja, dass er durch seine Allwissenheit sogar schon auf deine Gebete antwortet, die du noch gar nicht gesprochen hast. Vers 17 und 18 sind wie eine Zusammenfassung dieser Wesenseigenschaften Gottes. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und ich bin noch bei dir. Ja, an der Stelle erzähle ich immer von meinem ersten Südfrankreich-Urlaub, ja, nach dem Abitur. Total verrückt, ja, sind wir mit 10 Mann und 3 Autos durch ganz Europa bis nach Biarritz da die Gegend gefahren. War schön, ja, und war schon, also ich weiß nicht, was meine Eltern so alles mitgemacht haben. Wir hatten gerade Führerschein, mehr oder minder. Und da sind wir da hingefahren und ich wusste, es muss schon ein besonderer Strand sein, weil die Surfmeisterschaften, ich weiß nicht, ob es Weltmeisterschaften sind oder so, also Surfen im Sinne von Wellenreiten, die werden oft dort unten in Südafrika ausgetragen, weil es da halt so riesige Wellen gibt. In Südfrankreich ausgetragen, ja, an der Atlantikküste Südfrankreichs. Südafrika weiß ich nicht, gibt es vielleicht auch sowas. Warum ist das so? Weil die Wellen so groß sind. Was ich aber bis dahin als kleiner Wurm mit 18 noch nicht wusste, ja, wenn es so riesige Wellen gibt, dann kann der Strand nicht aussehen wie der Schönberger Strand, wo ich mit meinen Eltern jedes Jahr in Urlaub hingefahren bin. Da waren nämlich 5 Meter Strand und dann war schon die Straße und dann war der Bäcker. Nur eine Welle von der Größe, die man da im Fernsehen sieht, wo die Wellenreiter drüber gleiten, ja, da wäre Schönberg weg gewesen. Das geht gar nicht. Das heißt, wenn du solche Wellen regelmäßig nach dem Mistral in Südfrankreich erleben kannst, dann musst du auch einen riesigen Strand und riesige Dünen dahinter haben. Da gibt es nicht gleich Häuser, das ist einfach so. Und ich muss euch sagen, ich habe echt nicht schlecht gestaunt, was das für ein Weg war von unserem Campingplatz jedes Mal zum Strand. Ja, die ganzen Dünen hoch und die ganzen Dünen wieder runter, aber das musste sein. Was für Mengen von Sand. Und David sagt, die Gedanken, deine Gedanken sind zahlreicher als der Sand der ganzen Erde. Da kannst du noch ja, die Sahara und alles Mögliche mit dazu nehmen. Gottes Gedanken, ob es die Haare und der Sperling sind oder ob es die Umstände sind, die sich jetzt gerade in deinem Leben zutragen, die sind absolut perfekt, die sind absolut vollkommen. Da fehlt nichts. Da gibt es keinen Systemabsturz, da gibt es keine Lücke. Ja, da fehlt nichts. Und auf diesem Wissen basiert sein Handeln. Ich muss zu einer Landung ansetzen und die Landung wird wie folgt sein. Ja, ich muss ja vorsichtig sein. Ich darf das Wort Landung gar nicht in den Mund nehmen, weil da lachen schon die Ersten, weil sie genau wissen, ja, jetzt fängt er noch mal richtig an und startet durch. Das stimmt. Ja, das, was jetzt zum Schluss kommt oder nahe zum Schluss kommt, was für Konsequenzen hat das eigentlich? Das ist echt schade, dass so viele lachen. Da wird es mir ganz anders. Ja, hat der Thor tatsächlich was Wahres gesagt? Genau. Also, ich lese euch, denkt gar nicht an den Schluss. Ich lese euch was der Puritaner John Flavel vor über 300 Jahren geschrieben hat. Ja, und er wollte das, was er damals geschrieben hat, als Hilfe verstanden wissen für Gläubige, die in schwierigen Situationen sind. Er schrieb vor, wie gesagt, über 300 Jahren. Der hat von 1627 bis 1691 gelebt. Glaube fest, dass die Leitung aller Vorgänge dieser Welt, seien sie öffentlich oder persönlich, in den Händen eines allwissenden und allweisen Gottes liegen. Verlasse dich bedingungslos auf die Weisheit Gottes und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Als Melanchthon, ich habe mich erst mal am Kopf gekratzt, dachte, woher kenne Melanchthon, aber das war schon 100 Jahre her, also der kannte den schon, ja, fast noch persönlich, ja, der ist in 1627 geboren, der John Flavel. Als Melanchthon von Sorgen und Zweifeln bedrängt war über den schwierigen Verlauf der Reformation bzw. der Kirche seiner Zeit, riss Luther ihn mit den folgenden Worten aus seiner Verzagtheit und Verzweiflung. Doppelpunkt. Luther sagt, maße dir nicht an, dich als Herrscher dieser Welt aufzuspielen, sondern belasse die Leitung und Regierung in den Händen, die diese Welt erschaffen haben und bei dem, der am besten weiß, wie sie zu führen ist. Luther hat mit der Weisheit Gottes aus Hiob ja, 38 geantwortet. Belasse bitte die Leitung und Regierung in den Händen, die diese Welt erschaffen haben und bei dem, der am besten weiß, wie sie zu führen ist. Ganz kleine Klammer auf. Der Luther war ja auch oft depressiv und niedergeschlagen. Aber hier ist es der Luther, der den Melanchthon biblisch tröstet. Also ich kann mir gut vorstellen, und wir werden es in ein paar Jahren erfahren, wenn wir dann beim Kaffee trinken mit Luther und Melanchthon zusammensitzen, die zwei werden sich häufig gegenseitig getröstet haben. Sollten wir von lernen. Christsein ist kein Soloakt. Wir sollten weniger miteinander streiten und uns mehr miteinander trösten. Klammer zu. Aber jetzt, und deswegen habe ich gesagt, ich setze zur Landung an, es sind wirklich nur noch zwei Seiten. Sollen auch ein paar Konsequenzen für unser Leben ja aus dieser Bibelstunde gezogen werden. Erstens, wenn wir wirklich wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, dass Gott über alle Dinge und Vorgänge vollständig im Bilde ist, dann muss uns das doch bitte vor dem Trugschluss bewahren, den Hiob gezogen hat. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ja, wenn ich das erlebt hätte, ich will nicht wissen, wie ich reagiert hätte. Und dann noch solche Ratgeber an meiner Seite. Aber Hiob kam leider durch das lange Leid und die falsche Seelsorge zu dem Trugschluss. Ja, wenn du Gott wirklich wüsstest, wer ich bin und was ich alles für dich getan habe, dann wäre ich jetzt nicht in dieser misslichen Lage. Und das ist ein Trugschluss. Gott wusste alles. Er wusste auch um das gerechte Leben Gottes, Hiobs. Und das hat er ja gerade in der Unterredung mit Satan sogar ins Feld geführt. Und wir wissen halt nicht das Warum. Also wir wissen übrigens das Warum. Wir können sagen, okay, Hiob wurde so stark geprüft, damit Gott der unsichtbaren Welt, der gefallenen unsichtbaren Welt zeigen konnte, dass Liebe zu Gott und Gottesfurcht und Gottvertrauen nicht einfach nur an dem Segen hängen muss, den wir von Gott erfahren. Es gibt auch tatsächlich so einen, das ist eine Qualität des christlichen Glaubens, dass sie eben nicht Gott einfach nur darüber liebt, was er dir schenkt, sondern auch das deswegen, wer er ist. Ja, das ist übrigens auch mal, ich weiß nicht, ob das jetzt zu hart ist, wenn ich das so handstreichartig sage, aber das ist eine Klatsche gegen das falsche Denken der Charismatiker, die an das Wohlstand, nicht alle Charismatiker glauben das, aber die an dieses Wohlstandsevangelium glauben und dem folgen. Will ausgewogen sein. Ja. Zweitens, Menschen, die und wir, wenn wir wirklich wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist und dass er alles auch über sie persönlich weiß, dann werden wir darauf vertrauen, dass er in Bezug auf die Dinge, die er in unser Leben bringt, niemals einen Fehler macht. Wenn wir wirklich glauben und darauf vertrauen, dass Gott allwissend und allweise ist, dann sind wir auch in der Lage zu akzeptieren, dass er das Leben, wie er es führt, ja, dass es richtig ist und dass die Entscheidungen, die er trifft, dass sie gut und perfekt und annehmbar sind. Wir werden nicht immer verstehen in unserem Leben, warum die Dinge so gekommen sind. Und Gott hat auch nie gesagt, dass er uns eine Antwort auf das Warum geben wird. Aber wir können darauf vertrauen, dass seine Entscheidungen richtig und weise sind, weil er allwissend und allweise ist. Ja, wenn wir darauf vertrauen, dass er drittens allwissend und allweise ist, dann können wir auch feststehen, wenn uns Opposition entgegenschlägt. Ja, wir können uns immer am Herrn freuen, auch wenn schwere Zeiten sind oder schwierige Zeiten. Ja, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich habe unter Corona außer der Krankheitsphase, die sehr schlimm war, aber ansonsten so stark, wenn ich mich vergleiche mit dem, was Christen zum Beispiel heute in dieser Zeit alles erleiden müssen an anderen Teilen der Erde. Also ich habe nicht stark unter Corona gelitten. Ja, und Gott hat seinen Weg damit. Und ich will darauf vertrauen, dass er, und das sehe ich ja jetzt schon, ja, es gab noch nie so viel Evangelium im Internet wie jetzt. Es gab noch nie so viel Wort Gottes im Internet wie jetzt. Das ist zum Beispiel mal, wenn ich kleiner Wurm nach Gottes Handeln fragen darf, sehen kann, wie das ein Segen ist, ja, was er auch heute tut. Selbstverständlich mag es Situationen geben, die meine Kraft übersteigen. Ja, lest mal 2. Korinther 1, da sagt Paulus, ja, er ist bald verzweifelt am Leben. Aber Gottes Kraft übersteigt es nie. Und er ist allwissend und allweise. In seinem Handbuch der Theologie hat J.L. Dagg, werdet ihr nicht kennen, ja, folgende Worte über den praktischen Nutzen der Weisheit Gottes verloren. Ja, und das sollte auch jeden Christen, der an diesem Das-ist-nicht-fair-Syndrom, denkt nochmal an den Anfang, hört, in seinem Herzen bewegen. J.L. Deck schreibt, es sollte uns mit Freude erfüllen, dass es grenzenlose Weisheit ist, die die Belange dieser Welt führt und leitet. Viele Ereignisse mögen uns dunkel oder rätselhaft vorkommen. Zuweilen mag es uns vorkommen, als sei ein unentwirrbares Durcheinander an der Macht. Oft setzt sich das Böse durch und es scheint, als hätte Gott die Kreaturen vergessen, die er doch selbst gemacht hat. Unser eigener Weg durchs Leben erscheint dunkel und verschlungen und durchsetzt mit Schwierigkeiten und Gefahren. Welch einen unsagbaren Trost finden wir in der Lehre, dass unendliche Weisheit jede Begebenheit leitet, Ordnung ins Durcheinander bringt, Licht ins Dunkel scheinen lässt und dass für diejenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden, unabhängig von ihrem gegenwärtigen Erscheinen. Viertens, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir wissen und darauf vertrauen, dass Gott allwissen und allweise ist, dann werden wir auch dem Wort aus 1. Korinther 10, 13 Vertrauen schenken können. Ja, ihr könnt es gerne aufschlagen. 1. Korinther 10, Vers 13, da schreibt Paulus an die Korinther, dass keine Versuchung sie ergriffen hat, als nur eine menschliche, und Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Ja, der Vers hat nichts mit 2. Korinther 1 zu tun. Es gibt Dinge, die sind uns zu schwer, ja, die gehen über unsere Kräfte. Aber nicht, wenn es um Versuchung zur Sünde geht. Da sagt die Schrift eindeutig, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht. Das ist der Kontext hier, übrigens auch von den Versen vorher in 1. Korinther 10. Sondern, dass er mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Werde ich versucht? Ja, ich werde versucht. Weiß Gott darum? Gott weiß darum und er nimmt Maß. Und wenn ich öfters in den gleichen Dingen versucht werde, dann muss ich verstehen, das ist Schule Gottes. Er will, dass ich die Lektion lerne. Und Gott sei Dank steht meine Erlösung nicht am Ende meines Lebens, sondern bildet die Grundlage meines Lebens. Ja, das nur als kleine Klammer, wenn es um Sünde und den Kampf gegen Sünde geht. Wenn ich das ewige Leben als Belohnung für meine Treue hier auf der Erde bekommen würde, wäre ich der Erste und wäre ich der Letzte, der das schaffen würde. Fünftens, Menschen, die wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, werden das tun, was sie auch in Sprüche 3, Vers 5 und 6 lesen. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Verstand und mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, dass wir den Verstand nie gebrauchen sollen. Ja, da wird mir der Martin schon widersprechen, wenn er die Buchführung morgen wieder anwirft und irgendwelche Buchungen vornehmen muss. Da braucht er viel Verstand, was ich wahrscheinlich nie mehr verstehen werde. Aber wir dürfen uns nicht darauf stützen. Ja, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sechstens, wenn wir wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, dann werden wir auch mit Freuden dem Gebot aus Jakobus 1, Vers 5 Folge leisten, wo Jakobus uns ermahnt, was wir tun sollen, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Da sagt er, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, dann bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das ist schön zu wissen. Ja, Gott gibt uns keine Antwort auf all die Warum-Fragen, aber er gibt uns Weisheit für die Wozu-Fragen, weil die schauen nach vorne, ja, wozu das Ganze da ist. Siebtens, Menschen, die wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, werden auch Gottes Wort hören und vertrauen und danach ihr Leben und auch das Leben ihrer Familien ausrichten. Also versteht, wenn mit dem Vertrauen in das Wesen Gottes steigt auch mein Vertrauen in das Wort Gottes, weil es ist das Wort Gottes. Und dann werde ich mich nach dem Wort Gottes richten. Ja. Menschen, die wissen und glauben, dass, der nächste Punkt, dass Gott allwissend und allweise ist, sind auch davon überzeugt, dass Gottes Interpretation der Realität die einzig wahre und richtige ist. Und dass er allein hundertprozentig akkurat ist, wenn er die Welt beschreibt und interpretiert. Ja. Ich will da ein Beispiel geben aus der Seelsorge. Ja, ihr Lieben, es gibt so viele Theorien über den Menschen und was der Mensch tun sollte und wie er sein sollte und wie man ihm helfen könnte. Aber wenn Gott etwas über den Menschen sagt, wie er wirklich gemacht ist und was der Sinn des Lebens ist, dann werden wir, wenn wir wirklich glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, mehr Gott vertrauen als vermeintlichen Spezialisten dieser Welt, die Gott noch nicht einmal kennen. Und dann werden wir auch, das hängt damit zusammen, das Wort Gottes viel eingängiger studieren und das Wort Gottes ernst nehmen. Ja. Noch 3 Punkte. Wenn wir wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, dann werden wir in dem Vertrauen Ruhe finden, dass ein allweiser Gott auch versteht, wie er zu seinen Zielen gelangt. Auch wenn ich jetzt momentan nicht verstehe, wie das weitergehen soll. Wenn wir wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, dann besitzen wir auch die Überzeugung und das Vertrauen, dass wir die Wahrheit sagen, wenn unser Reden, denkt mal an die Freunde Hiobs, die Weisheit des Wortes Gottes reflektieren. War vielleicht ein bisschen kompliziert, aber einfacher. Ja, die Worte der Freunde Hiobs haben nicht die Weisheit Gottes aus dem Wort reflektiert. Ja, und der Fehler begehen auch die Menschen zur Zeit, begingen auch die Menschen zur Zeit Jesu. Ja, die haben auch gefragt, waren die Sündiger? Haben die mehr gesündigt? Ja, als der Turm da auf sie fiel. Und der Jesus sagt, nein. Ja, wenn es danach ginge, ja, wenn einer für alle Sünde sofort bestraft würde, dann wäre der Raum heute Abend leer und ich wäre als Erster nicht da. Ja. Aber wenn wir tatsächlich glauben, dass Gott allwissend ist und allweise ist, dann vertrauen wir darauf, dass wenn wir das Wort Gottes auslegen, behandeln und wirklich das sagen, was im Wort steht, dass es wirklich weise ist und Wahrheit ist. Ein zweitletzter Punkt. Menschen, die wissen und glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, verfolgen es auch als ihr Wunsch und ihr Ziel, dass ihre Gedanken und ihre Worte Gottes Wahrheit reflektieren. Sie werden die Wahrheit lieben und die Lüge hassen. Und der letzte Punkt, wenn wir wirklich glauben, dass Gott allwissend und allweise ist, dann werden wir uns auch weigern zu denken, dass irgendein anderer als der von Gott verordnete Weg ein besserer Weg sein könnte. Dann glauben wir und sind überzeugt, dass Gott allein vollständig weiß, was richtig, was gut und was wahrhaftig ist. Und dann sind Gottes Entscheidungen immer weise Entscheidungen. Er begeht nie einen Fehler. Lass mich schließen mit einem Zitat von Jerry Bridges. Ich hoffe, ihr kennt das Buch Gott vertrauen. Jerry Bridges macht genau das Gleiche. Ja. Er nimmt sich ein Beispiel an der, also dieses Buch ist an Menschen gerichtet, die an Gottes Wegen zweifeln. Deswegen heißt es Gott vertrauen. Und Jerry Bridges, er findet das Rad nicht neu, sondern er orientiert sich an der Seelsorge, die Gott selbst gezeigt hat. Als erstes an Hiob. Was war die erste Antwort an Hiob? Ich bin weise. Bitte vertraue mir, auch wenn ich nicht alles erklären kann. Und deswegen geht Jerry Bridges in seinem Buch durch die Wesenseigenschaften Gottes, durch seine Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe, Souveränität. Jerry Bridges schreibt, Gottes Weisheit ist unergründlich. Seine Entscheidungen sind unerforschlich, seine Wege geheimnisvoll und nicht zurückzuverfolgen. Keiner hat je seine Gedanken verstanden, geschweige denn ihm einen Rat für sein Handeln gegeben. Wie vergeblich, ja sogar überheblich von uns, wenn wir zu verstehen suchen, was Gott durch ein bestimmtes Ereignis oder einen Umstand tut. Wir könnten ganz einfach nicht die Gründe ausloten, die hinter seinen Entscheidungen stehen oder die Wege aufspüren, wie er seine Entscheidungen umsetzt. Wenn wir in widrigen Zeiten in unserer Seele Frieden erleben wollen, müssen wir dahin kommen, denkt an Jesaja 26, wirklich zu glauben, wirklich zu vertrauen, dass Gottes Wege unser Verstehen übersteigen und nicht länger die Frage nach dem Warum stellen und selbst versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Wirklichen Frieden findet das Herz des Menschen nur in dem Vertrauen auf Gottes Wesen, auf sein, und das war das Thema heute Abend, auf seine Weisheit und Allwissenheit. Sprüche 3, Vers 5 nochmal. Vertraue auf deinen Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Amen. Amen. Dann lasst uns noch aufstehen. Danke für eure Geduld und ich bete noch kurz mit uns. Vater im Himmel, danke, dass wir Vater zu dir, dem Gott des Himmels und der Erde, sagen dürfen in deinem Sohn Jesus Christus und auch in deinem Sohn so mit dir reden dürfen. Und du bist der gleiche Gott, der damals auch mit Hiob geredet hat und ihm Hilfe hat zuteilwerden lassen an seinem Herzen. Und ja, du weißt mein Herz und du weißt unser Herz, wie oft wir dich versucht sind anzuklagen oder das auch schon getan haben, dir Vorwürfe gemacht haben, dass du nicht wirklich weißt, was du tust oder dass es nicht fair ist und nicht gerecht ist, was passiert. Herr, vergib uns unsere Schuld, die oft daran wirklich sich entzündet, dass wir dich zu wenig kennen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns in deinem Wort auch deinen Charakter vollumfänglich mitteilst und dass du deutlich geredet hast am Schluss der Zeiten durch deinen Sohn Jesus Christus, der voller Gnade und voller Wahrheit ist. Hab herzlichen Dank für dein Wesen. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst und dass du das Beste im Sinn hast, auch wenn wir nicht alles in diesem Diesseits verstehen werden. Und hilf uns als Einzelne und auch als Gemeinde und gegenseitig, dass wir ja dir vertrauen, auf dein Wesen vertrauen, dass wir ja wirklich dein Wort studieren, dich dadurch besser kennenlernen, dass dein Geist ja dieses Werk in unserem Herzen ja vollenden kann, was du angefangen hast. Hab herzlichen Dank dafür. Amen.